Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen guten Morgen, Südtirol. An diesem gemütlichen Sonntag hier bei Ihnen hoffentlich auch. Und hier am Südtirol 1 Frühstückstisch allemal heute. Nicht jeder Mensch ist für das große Wirbelmachen geboren. Also für das große Hinausposaunen dessen, was alles so leistet Tag für Tag. Für das Schaumschlagen sozusagen. Es gibt auch im Bergsport bei uns hier im Land, abseits von den bekanntesten beiden, und da glaube ich wissen Sie, wen ich meine, Bergsteiger, die zahllose Erstbegehungen gemacht haben, die einen unheimlichen Erfahrungsschatz haben, von den Bergen leben und für die Berge leben. Aus Sterzing ist heute der unheimlich erfahrene, der angenehm ruhige Bergsteiger und Bergführer Hans-Peter Eisenle. Unser Gast, und ich freue mich sehr darüber, dass er einmal viel Platz hier bekommt, um uns in aller Ruhe zu erzählen, wie sein Leben in den Bergen aussieht und seit Kindesbeinen an ausgesehen hat. Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen, Hans-Peter.
Guten Morgen.
Geht's dir gut? Wirkst sehr entspannt.
Wunderbar.
Immer sonntags. Wobei, du, Wochentage kennst du nicht, oder? Also bei dir ist Arbeit, Arbeit.
Es ist für mich schwierig geworden, die Tage zu unterscheiden, weil jeder ist sehr besonders und im Sommer speziell ist für mich kein Unterschied zwischen Sonntag, Montag, Dienstag, sind alles Bergtage.
Und je schöner das Wetter natürlich, desto schwerer das Stillsitzen hier bei mir. Ich hoffe, ich gestalte dir das Ganze so kurzweilig wie nur möglich. Danke auf alle Fälle, dass du dir die Zeit nimmst, uns ja an diesem Vormittag so ein bisschen in deine Karten, deine Bergkarten schauen zu lassen. Es gibt ganz viele Herbstfans bei uns hier im Land und zwar mit Recht, nach dieser wunderschönen Herbstwoche, dieser Oktoberwoche. Südtirol 1 an diesem Oktobersonntag, im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, Feuer und Flamme, unserem Promi-Frühstück von 10 bis 12, heute mit dem Bergsteiger und Bergführer Hans-Peter Eisenle. Der Herbst ist für dich schon auch so eine sehr schöne Jahreszeit am Berg, oder?
Ja, Südtirol ist eigentlich bekannt dafür, dass es vom Wetter her einfach schöner ist als im Juli, wo es viele Gewitter gibt. Und die Stimmung ist im Herbst auch besonders. Also es ist alles ein bisschen ruhiger. Der große Andrang von Touristen ist eher weg. Und von dem her, glaube ich, für die Einheimischen der Herbst, wenn das Wetter gut ist, schon ganz eine spezielle Jahreszeit.
Spürst du auch, dass die Menschen, die du begleitest, ein bisschen anders drauf sind, ein bisschen ruhiger und...
Ich versuche eigentlich immer, auch in der Hochsaison und im Hochsommer, dort unterwegs zu sein, wo alle anwesenden Menschen gern sein. Also ich suche eher Plätze auf, die ruhig sein. Und das setzt natürlich viel Erfahrung voraus, dass man sich ein bisschen das aussucht, wo eben der Berg noch ein richtiger Berg ist.
Also eher im August, da fließt du vor den Dolomiten. Kann ich mir vorstellen, oder?
Ich denke, in den Dolomiten gibt es mehr Plätze, die einsam sein, als überfüllt. Aber es gibt eben, sagen wir, 10% von den Dolomiten sind im August unerträglich. Und das wird in Zukunft noch einmal ein größeres Problem. Und 90% von den Dolomiten sind relativ ruhig und man trifft einzelne Menschen und das ist eigentlich kein Problem. Das Problem ist, dass das nicht richtig verteilt ist.
Du bist Bergsteiger, bist Abenteurer, vor allem aber Bergführer. Du hast deine Alpinschule, deine Bergschule, die Mountain Professionals Südtirol. Du bist dreifacher Vater, Ehemann. Womit und wo verbringst du jetzt in diesen Tagen im September, Oktober am meisten deine Zeit, die Woche? Wie schaut die aus?
Also noch ist für mich schon Führungszeit, also nicht Freizeit. Und ich bin, kann ich sagen, zu 90% in die Dolomiten. Sollte es einmal so einen Kaltwettereinbruch geben, ist man mal zwischendurch einen Tag in Arco. Aber die meiste Zeit bin ich eigentlich schon dort, wo ich hinkehre, und sei es in die Dolomiten.
Du gehst heute mit fast 62 bist du inzwischen,
ja?
Stimmt. Immer noch gleich motiviert und begeistert an die Berge heran? Oder was ist da anders als mit 32 jetzt, nehmen wir an?
Also die Motivation ist gleich stark, aber sie hat sich natürlich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Also was gleich geblieben ist, ist die Neugier. Also das heißt, mich interessieren neue Routen, neue Berge, mehr als die ich schon mehrfach gemacht habe. Und was sich eben auch verändert hat, dass ich vielleicht der Ehrgeiz, etwas ganz Schweres, ganz Spezielles, das wird, ob man will oder nicht, ein bisschen weniger. Und was mehr wird, ist so die Aufmerksamkeit, dass man die Ästhetik mehr wahrnimmt, dass man besondere Momente mehr spürt. Also man ist weniger unter Druck und lebt einfach so dahin, so eher mehr emotional als mein Kopf.
Über deine Entscheidung, den Berg und die Begeisterung für die Berge zu deinem Beruf zu machen, sprechen wir in der kommenden Viertelstunde noch weiter und wie die Berge überhaupt für dich entdeckt hast, damals als Kind, als Bub. Hans-Peter Eisendle heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Mit Südtirol 1 das Wochenende genießen in Feuer und Flamme, unserem Sonntagsfrühstück. Da verratschen wir den Vormittag heute mit sicherlich einem der größten Bergsteiger und Abenteurer unseres Landes seit fast einem halben Jahrhundert, mit Hans-Peter Eisendle. Deine Liebe zu den Bergen, Hans-Peter, die verdankst du deinen Eltern. Wie war das damals genau?
Also meine Eltern waren beide Bergbauernkinder, mehr oder weniger, die aber in der Stadt gelebt haben. Also ich bin in Sterzing geboren. Also in einem urbanen Ambiente. Und in der Freizeit sind meine Eltern immer dorthin, wo sie früher waren. Also auf die Almen, in den Wald. Und dort habe ich als ganz kleiner Bub gemerkt, dass die viel freier sind, lustiger. Also sie sind anders miteinander umgegangen, anders mit uns Kindern. Es war irgendwie eine entspanntere Atmosphäre als in der Arbeitszeit. Und nachdem meine Schwester ja 8 Jahre älter ist, war sie sozusagen eine zweite Mutter und die haben viel zu viel auf mich aufgepasst. Und in meiner naiven Logik als Kind war dann mein Ort der Selbstbestimmtheit noch weiter oben. Also nicht im Wald, sondern wo einfach niemand mehr ist. Und so gesehen hat mein Bergsteigen mit dem Bergsteigen im eigentlichen Sinn gar nichts zu tun. Also ich bin einfach dorthin gegangen, wo alle anderen nicht mehr waren.
Also Felsen
und Grate und alles, was über nutzbaren Raum ist.
Hat es da jemanden gegeben, der dich das erste Mal mitgenommen hat? Oder warst du das selber einfach entdeckt?
Ja, die Anfänge waren total autodidaktisch. Also bis 14, 15, 16 war ich immer allein und habe das auch niemandem gesagt, weil es für die einen zu gefährlich war. Und für Gleichaltrige war das damals total out, also Bergsteigen war fast reaktionär. Das hat eher mit Louis Trenker zu tun gehabt und so wollte ich natürlich nicht sein.
Gibt es so Szenen, wo du, wenn du dich an die zurückerinnerst, wo du froh bist, dass du überhaupt noch lebst?
Ja, da gibt es ganz viele Szenen. Also das, wenn einem das später dann bewusst wird, hat das schon viel auch mit... Also nicht nur mit instinktiven Handeln, sondern mit ganz banalem Glück zu tun.
Gibt es eine Szene, die dir da jetzt spontan einfällt?
Ja, ich bin zum Beispiel in eine Spalte gestürzt als 14-Jähriger. Und das wäre normal schon tödlich, ne? Ist aber durch glückliche Umstände, ohne Verletzung und also mit einem großen Schreck, aber einfach so gut ausgegangen.
Wie bist du da dann heraus? Alleine, oder?
Ja, ja.
Ist selber wieder.
Also ich war schon relativ instinktiv und geschickt. Also irgendetwas gehört schon dazu, dass man überlebt. Aber in dem Fall also vor allem das Glück.
Wie fühlst du dich, wenn du am Berg bist? Da, wo nicht mehr viele sind.
Also als Sammelbegriff verwende ich immer das Wort selbstbestimmt. Da ist niemand mehr da, der dir sagt, was richtig und was falsch ist. Und du weißt es eigentlich in dem Moment selber nicht. Und das ergibt so ein Spannungsfeld. Und in diesem Spannungsfeld lebe ich gerne. Also wo ich Entscheidungen treffen kann, wo das richtig und falsch nicht immer eindeutig ist. Also ein regelfreies Leben, wo man aber doch die Naturgesetze streng einhalten muss.
Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Ein Mann, dessen Leben und Schicksal die Berge sind, der Bergsteiger Hans-Peter Eisendle, heute hier in Feuer und Flamme. Du kennst die Dolomiten natürlich wie deine Westentasche. Du warst auch schon dreimal in 8000er Expeditionen mit Reinhold Messner dabei. Choyu, Daula Giri und Nanga Parbat, da wart ihr die Ersten, die die Begehung der legendären Diamir-Nordflanke geschafft habt. Aber auch da wart ihr nicht am Gipfel. Wurmen dich diese dreimal da hintereinander im Nachhinein?
Das wurmt mich überhaupt nicht, hat mich auch damals jetzt nicht so groß gewurmt, weil man ja vor Ort nur Entscheidungen trifft. Und es geht beim Bergsteigen hauptsächlich darum, richtige Entscheidungen zu treffen. Und sicher wäre man nachher, also die Oberfläche von dem Ganzen hat mit Eitelkeit zu tun. Es ist leichter zu sagen, ich war am Gipfel als nicht am Gipfel. Aber für meine persönliche Entwicklung war viel wichtiger, dass wir schwierigere Sachen probiert haben, also neue Routen, ja. Dinge, die vielleicht, wo man 50-50 Chancen hat. Das prägt mich mehr, als auf irgendeinem präparierten Weg einfach den Gipfelerfolg, wie man das nennt, heimzubringen. Also das vergisst man dann relativ schnell.
Bist du jemand, der ans Schicksal glaubt? Also denkst du, das war noch nicht mein Moment? Oder sagst du, es ist einfach Zufall?
Ich bin reiner extremer Pragmatiker.
Ich also, denk's mir nämlich.
Das Schicksal habe ich selber in der Hand.
Woran glaubst du?
Ich glaube immer noch ans Gute im Menschen, obwohl alles, was man sieht, eher dagegen spricht. Und ich glaube an einen kleinen Kreis von Menschen, die mir wohlgesinnt sind, die mich unterstützen. Und das gibt schon irgendwie einen Halt auf dieser Welt.
Ist Demut vielleicht das Erfolgsgeheimnis am Berg und auch im Leben?
Das ist schwierig, weil da muss man das Wort Erfolg definieren.
Okay.
Aber Demut ist schon etwas ganz Wichtiges überhaupt. Sondern nicht Unterwürfigkeit, sondern Demut. Dass man anerkennt, dass man eigentlich nur ganz ein winziges Radl in einer großen Maschine ist, das hilft, stark zu sein.
Es hilft auch, den Humor nicht zu verlieren, wenn ja. man, oder? Wenn ja, man ja. sich selber nicht zu ernst und zu groß
genau.
nimmt.
Man muss sich relativieren.
Das Ziel ist nicht der Gipfel, sondern daheim. Über das Thema Risiko am Berg sprechen wir sicherlich auch noch im Lauf dieses Vormittags mit dem Ausnahmebergsteiger und Bergführer Hans-Peter Eisendle. Wie er immer damit gelebt hat und wie es aussieht, gut gelebt hat hier auf Südtirol 1 heute.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Ein sehr gemütlicher Frühstücksratscher hier am Südtirol 1 Frühstückstisch. Zu ganz viel Kaffee natürlich, zu den ersten Kastanienherzen der neuen Saison. Und ja, ungemütlich genug hast du es wahrscheinlich auch schon oft gehabt, oder? In irgendeinem Biwak mit deiner Wand, oder? Bergsteiger und Abenteurer Hans-Peter Eisendle.
Also ungemütlich ist ein Frühstück immer, wenn man nur isst und trinkt, weil man weiß, dass man es sonst nicht schafft. Also wo man nur Kalorien zu sich führt. Und wo man eigentlich keine Lust und keinen Appetit hat.
Das ist vor allem beim Höhenbergsteigen auch so.
Vor allem gewesen, dort, ja. Mhm. Oder auch in den Alpen, wo so, meine, es passiert ab und zu, dass man in einer überfüllten Hütte ist, wo es auch nichts Gescheites gibt. Und das ist noch schon irgendwie ungut. Ja. Also das verdrängt man dann eigentlich.
Wenn du mal daheim bist, machst du auch Frühstück? Bist du so ein brauchbarer Hausmann oder so?
Ich bin eigentlich bei uns zu Hause der Frühstücksmacher.
Ach wirklich?
Also ich stehe meistens als Erster auf und richte dann das alles her und mache das eigentlich sehr gerne.
Eure drei Kinder, was machen die eigentlich inzwischen? Die sind fast erwachsen, oder? Na, wie alt sind die inzwischen?
Ja, die sind jetzt alle volljährig. Also die Jüngste ist 20, die ist im Moment bis Samstag noch in Los Angeles.
Oh, cool.
Sie studiert Rechtswissenschaft. Dann cool. der Mittlere ist eigentlich mit Leib und Seele Bauer, züchtet Schweine, Kühe und der Größte ist Biologe, der sich hauptsächlich um Fische und um Wasser kümmert und ist momentan da sehr engagiert bei einem Projekt des Landes Südtirol.
Hörst du Radio als jemand, der viel unterwegs ist?
Ich höre ab und zu Radio, muss aber gestehen, dass ich eher ein CD-Hörer bin. Natürlich schaltet jeder Autofahrer, und ich gehöre zu den vielen Autofahrern, ab und zu den Radio ein und und hört, was halt gerade ist, wenn man da einschaltet.
Wir haben vorhin kurz über Musik gesprochen, dann hast du gesagt, die Rolling Stones. Magst du die gerne?
Unter anderem schon? Mag ich die gerne.
Weil ich würde dir jetzt gerne eine Musikfreude hier auf Südtirol 1 erfüllen. Unterwegs in den nächsten paar Minuten hier. Was magst du denn hören?
Ja, so gerne die Rolling Stones. Warum nicht?
Womit? Was gibt es dir? Irgendeinen Song, der dir einfällt gerade?
Was mir bei denen sehr gut gefällt, ist dieses Love's in Vain.
Ja, machen wir. Natürlich. Sehr gerne. Du hast es in der Hand.
Okay.
Die Stones für Hans-Peter Eisenle und natürlich auch für Ihren Sonntagvormittag. Dieses Sonntagsinterview mit dem Sterzinger Bergsteiger Hans-Peter Eisenle, Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Fast 20 Jahre ist es her, dass er selbst als Bergführer in ein Lawinenunglück verwickelt war, mit 2 Toten damals. Nachher hat er sich vielen Diskussionen zum Thema Draufgängertum, Unerfahrenheit, Fehleinschätzung natürlich stellen müssen. Nach mehreren Expertengutachten wurde der Fall dann recht bald archiviert. Geblieben sind aber schon die Herausforderungen, die dieser Beruf Tag für Tag mit sich bringt. Und zwar nicht nur für Hans-Peter selbst, sondern auch für seine Familie daheim. Gleich unterhalten wir uns darüber ein wenig weiter.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernhardt.
So einen Bergfexen und Bergführer an seiner Seite zu haben wie Hans-Peter Eisenle, das kann wahrscheinlich für eine Frau ganz schön anstrengend sein, oder? In deinem Fall für deine Frau Anna.
Nein, ich denke, es ist für eine Frau nicht ganz leicht. Mhm. Aber in diesem Fall haben wir eine ähnliche Leidenschaft. Also wir sind sehr viel zusammen unterwegs, immer noch. Und was eben vielleicht jetzt in der Kleinkinderzeit nicht ganz leicht war, dass ich ganz viel unterwegs war, weil das ja auch notwendig war für den Broterwerb.
Ja.
Und meine Frau immer weniger, weil die Kinder zu Hause waren. Und da war jetzt so ein Gleichgewicht schwerer zu finden als vorher und jetzt.
Was macht sie beruflich eigentlich? Oder?
Sie ist Lehrerin in der Mittelschule. Ah. Also sie ist mit Leib und Seele Lehrerin und das hat halt auch Vor- und Nachteile.
Wie meinst du das jetzt?
Ja, wenn man etwas... zu 100% macht, dann erzeugt das halt auch Schwierigkeiten, wenn man nicht imstande ist, einmal etwas loszulassen. Mhm. Also das ist auch nicht ganz einfach, aber so muss es einfach sein.
Wir waren auch beim Schwierigen an dir. Was glaubst du, außer dem zeitlich-organisatorischen, ist so an deinem Charakter die größte Herausforderung?
Ich schätze mich eigentlich als eine sehr konziliante Person ein. Also die versucht, die Dinge zu verstehen.
Mhm.
Aber es gibt natürlich Grenzen, wo ich nicht aus meiner Haut kann. Und das ist dann der Bart vom Gegenüber, dass er mich verstehen muss. Also ich glaube, dass ich jetzt keine besonders schwierige Person bin.
Du hast einmal sehr schön gesagt, die Kunst des Bergführens besteht darin, Herr und Diener gleichzeitig zu sein. War das der Grund, der dich dazu gebracht hat, dass du das beruflich machen wolltest, oder?
Also es war nie mein Plan, Bergführer zu werden.
Mhm.
Ich bin da einfach hängen geblieben, kann man sagen. Und das ist ein großes Glück, wenn man irgendwo in einer Tätigkeit hängen bleibt, wo man halbwegs talentiert ist.
Oh ja.
Wahrscheinlich würde ich das in jedem Beruf so empfinden.
Mhm.
Also dass man einer Sache dient, also der Gesellschaft nützlich ist, aber gleichzeitig ist man immer der bestimmt, was passiert. Also man muss da sehr schnell switchen zwischen diesen zwei Gefühlen. Und ich glaube nicht, dass das etwas Spezielles vom Bergführen ist. Das gilt eigentlich für jeden Beruf.
Ja, dass man einerseits Dienstleister ist, auf der anderen Seite dann aber
die Sache
der Chef
in die Hand
sein muss,
nimmt,
wenn man der Experte auf seinem Gebiet ist. So, du hast recht. Du lebst seit 1981, glaube ich, vom Bergführen, wenn das richtig ist. Sind deine Kunden, deine Gäste, die du dabei hast, in diesen vergangenen 40 Jahren anders geworden?
Es hat sich schon, also die Gesellschaft ändert sich ja generell. Was ich eben interessant finde, dass es einige gibt, die immer noch meine Kunden sind und dass ich mittlerweile von gewissen Kunden in der dritten Generation unterwegs. Also die Kindeskinder kommen jetzt schon zu mir. Und daran erkennt man, dass man schon um einiges älter geworden ist. Aber es ist auch ein schönes Gefühl, über 30, 40 Jahre Vertrauen geschenkt zu bekommen. Und von dem her hat sich in dieser Hinsicht nichts geändert. Was sich rein technisch geändert hat, dass die Menschen durch Kletterhallen, durch moderne Ausrüstung technisch viel besser geworden sind, einerseits, aber von diesem Bergverständnis vielleicht weniger haben. Also dieses Neandertaler-Sein in sich weniger spüren als früher.
Nervt dich das, wenn du vielleicht manchmal merkst, den musst du da jetzt hinaufziehen, damit er das posten kann?
Also ich versuche das immer zu vermeiden. Das Hinaufziehen ist ein Klischee, das den Bergführern anhaftet.
Ich weiß aber, dass es Gäste gibt, die so sind, die sagen, nein, ich tue jetzt einfach so, als würde ich nicht spüren, dass der unten ziemlich zieht. Ist das nicht
also
richtig?
Also man macht eine Hilfestellung, aber versucht natürlich die Route so auszuwählen, dass sich das ohne Ziehen ausgeht. Okay. Es kann ein Gewitter kommen, es kann irgendetwas eintreten, wo man wirklich Hilfe leisten muss. Aber das ist der Ausnahmefall. Mhm. Und das Posten ist mir persönlich eigentlich egal, weil das meine Kompetenz überschreitet. Das ist der freie Wille von jedem Menschen. Und das können die handhaben, wie sie wollen.
Warum liebst du diesen Beruf nach wie vor, auch wenn er seine Herausforderungen, seine Tücken hat?
Also ich könnte das jetzt ganz banal beantworten, indem ich sage, weil ich nichts anderes kann. Aber das wäre vielleicht jetzt so eine Untertreibung. Aber ich glaube, im Laufe der Entwicklung hat sich einfach herausgestellt, dass mich das am meisten beschäftigt, dass ich mich da am meisten verbessern will und dass mich andere Möglichkeiten nicht so gereizt haben, also die vielleicht auch da gewesen wären. Und deswegen verwende ich am liebsten das Wort, ich bin da hängen geblieben. Und dieses Hängenbleiben sagt, dass mir das gut gefällt.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonntag um gleich 11 Uhr. Ja, schade, dass seit gestern natürlich das Wetter nicht mehr ganz so strahlend schön ist wie den Rest der Woche über. Schöner als so könnten nämlich die Bergbedingungen nicht sein. Da ist uns das Arbeiten wirklich teilweise schwer gefallen in den letzten Tagen. Andererseits fällt es bei nicht ganz so strahlend einwandfreiem Wetter Bergsteiger Hans-Peter Eisendle leichter, hier in Ruhe 2 Stunden lang bei mir am Tisch zu sitzen, zum Kaffee, in diesem Frühstücksratscher und sich nicht irgendwo durch die steilsten Felswände der Dolomiten hinaufzuarbeiten. Dass ihn neben den schweren Momenten als Bergführer vor allem die schönen mit diesem Beruf wieder versöhnen, das haben wir vergangene Stunde schon gehört von ihm, dass das Extrembergsteigen viele ungemütliche Momente zur Folge hat, aber viel Ruhe und Zufriedenheit schenkt, wenn man dafür und davon lebt. Wir haben darüber gesprochen, wie sehr sich Fertigkeiten und Ausrüstung seiner Kunden als Bergführer verändert haben. Manches hat sich aber in den letzten 40 Jahren gar nicht verändert, Gott sei Dank. Die Begeisterung für die schönen Momente am Berg nämlich ist da. Ich freue mich sehr auf die nächste gemeinsame Stunde bis 12 Uhr noch mit Hans-Peter, mit Ihnen vielleicht auch und wie auch immer Ihr Sonntagsprogramm gerade aussieht. Es gibt auf alle Fälle die volle Ladung guter Musik dazu, auch in dieser zweiten Stunde. Feuer und Flamme. Südtirol 1 an diesem Sonntagvormittag, der dem Sterzinger Ausnahmebergsteiger und Bergführer Hans-Peter Eisendle gehört. Heuer nicht zum ersten Mal eine der Säulen des IMS, des International Mountain Summit in Brixen, dessen Startschuss ja morgen fällt. Das ist eines der markanten Berggesichter auch auf den Plakaten seit den Anfangsjahren dieser Veranstaltung. Es sind ein Haufen Lachfalten, die wir da sehen, ein Haufen Sonnenfalten, die wir da sehen. Wovon hast du in deinem Leben die meisten Sorgenfalten bisher? Was glaubst du, oder gibt es da keine? Weil das kann man ja nicht so unterscheiden.
Ja, jetzt haben wir jetzt, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, in jedem Leben gibt es Sorgen. Aber ich wurde von ganz großen Sorgen schon sehr verschont, wenn man jetzt das ganze Leben im Rückblick sieht. Und ich glaube, die Falten, die ich habe, kommen wirklich mehr von der Sonne und auch vom Spaß, den man ab und zu hat. Und die großen Sorgen hoffe ich sehr, dass sie noch eine Zeit lang ausbleiben.
Wie kommst du damit zurecht, dass so die körperlichen Fertigkeiten doch vielleicht im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen weniger geworden sind, der Abenteuergeist und die Neugier auf das Unbekannte aber trotzdem ungebrochen sind? Jetzt anders gefragt, ist es schwierig für einen Mann in deinem Bereich älter zu werden?
Nein, es ist bis jetzt nicht sehr schwierig, weil man ja die Ziele danach richtet, was man jetzt wirklich kann. Mhm. Also ich hätte gar keine Lust, in einem Schwierigkeitsgrad zu klettern, wo ich vielleicht vor 10 Jahren noch geklettert bin, weil ich das nicht könnte. Also wäre mir das geradezu zuwider. Also von dem her ist die Entwicklung eigentlich automatisch. Was man natürlich schon spürt, wenn man eine mechanische Verletzung hat, dann spielt das Alter eine größere Rolle, als wenn man jung ist. Mhm. Dort weiß man, ich bin unsterblich, es heilt alles. Und im Alter wird dieser Optimismus ein bisschen eingebremst.
Deine Finger, ich habe vorhin deine Finger angeschaut. Machen die noch alles mit? Also spürst du da an Sehnen und
ja, die sind schmerzfrei, aber
es ist schön für dich.
Sehen schon ziemlich nach viel Arbeit aus. Mhm. Also das ist natürlich ein Zeichen der Zeit und ein Ausdruck von dem, was sie ein Leben lang getan haben.
Warum bist du als Alpinist selber nie einer dieser ganz Weltbekannten wie Messner oder Kammerlander geworden? Ich meine, du hattest die Intelligenz dafür, du hattest die körperlichen Fertigkeiten dafür.
Ich glaube, dass das also ganz, wenn du nicht zur Weltelite gehörst, wo ich nie dazugehört habe, dann wäre das für mich relativ peinlich, mich da irgendwie hineinzumischen. Wenn ich jetzt etwas gemacht hätte, was öffentlich relevant ist, dann hätte ich mich schon bemüht, dass ich damit irgendwie weiterleben kann, also das zu Geld zu machen.
Da waren aber doch Erstbegehungen dabei, also wirklich, wo man sagen könnte, auch 2 Dutzend, wo man sagen könnte, da könnte man schon ein Geschäft draus machen.
Na, das ist, also wenn du eine Erstbegehung machst, es gibt ja viele, die Erstbegehungen machen, dann ist das eine sehr private Sache und das war immer im Rahmen des, sagen wir mal, schon gemachten vom Schwierigkeitsgrad her, dann hast du eine persönliche große Befriedigung. Das hat aber nur mit dir zu tun. Jetzt wenn man, wie heutzutage der Hans-Jörg Auer, allein den Weg durch den Fisch klettert, dann bist du öffentlich so interessant, dass du dich gar nicht mehr dagegen wehren kannst. Das ist dann der Moment, wo man sich überlegen kann, ob man diese Nische nützen kann für das eigene materielle Bestehen. Aber bei mir war das eigentlich relativ früh klar, dass der Bergführerberuf eigentlich eine langfristigere Möglichkeit ist, wo ich auch ein gewisses Talent entdeckt habe, weil mich die Menschen interessieren aus den verschiedenen Regionen und die verschiedenen Denkweisen und weil das eben meinen Fähigkeiten mehr entsprochen hat.
Aber du bist doch auch, weil du jetzt Hans-Jörg Auer und Weg durch den Fisch gesagt hast, Free Solo, bist du schon auch jemand, den das gereizt hat. Machst du es jetzt immer noch, also ganz alleine auf dich gestellt, ohne Sicherung da durch die Wand zu steigen?
Also bei mir ist das so, dass ich eigentlich Free Solo sozialisiert bin. Ich bin als kleiner Bub Free Solo durch die Berge gegangen. Das hieß damals nicht so.
Ja, klar.
Und das war mir auch nicht so bewusst. Und das ist eigentlich durch alle Lebensjahrzehnte ein bisschen so geblieben. Und beim Alleinklettern, ich behaupte ja immer, dass das die höchste Art der Eigenverantwortung ist, weil niemand mehr da ist, der auf dich schaut. Da musst du natürlich ganz genau in dem Moment wissen, was du kannst, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und ich habe das jetzt nie groß geplant. Aber es ist so, dass ich bis zum heutigen Tage ab und zu irgendwo alleine herumsteige, wo man vielleicht besser nicht alleine wäre.
Wie deine Frau damit lebt, können wir auch noch darüber sprechen. Überhaupt über das Thema so Vertrauen untereinander und Risiko. Darüber, warum man von dir nie ein schlechtes Wort über Reinhold Messner hören wird, möchte ich auch gleich mit dir noch weitersprechen, einer deiner zahllosen ehemaligen Seilgefährten. Hans-Peter Eisenle in Feuer und Flamme auf Südtirol 1 heute. Südtirol 1 im Gespräch mit dem Bergsteiger und dem ehemaligen Messner Seilgefährten Hans-Peter Eisenle. Hans-Peter, warum hast du dich eigentlich nie mit Reinhold Messner zerstritten? Das scheint nämlich sehr einfach zu sein, hört man immer wieder.
Also ich habe mich nie öffentlich mit ihm zerstritten. Und es gibt in jeder Freundschaft, wenn man am Berg ist, Diskussionen, die relativ ernsthaft sind. wo man eben noch nicht genau weiß, was Sache ist, dann muss man das zusammen herausfinden. Aber es gäbe für mich überhaupt keinen Anlass, eine Person von diesem Wert öffentlich zu kritisieren.
Sorge umeinander, wenn einer der Ehepartner aufbricht zu einer Klettertour oder Expedition. Kennt natürlich deine Frau, kennst du aber selber auch als Vater.
Ja, selbstverständlich macht man sich um alle Menschen, die man gern hat, und sogar darüber hinaus Sorgen, wenn die etwas machen, wo man den Ausgang eben nicht so genau kennt.
Wie lebst du jetzt damit? Erleichtert es dir, dass du weißt, wie das ist, das Mitfiebern da, wenn du nicht mit bist? Oder macht es das umso schwerer, weil du weißt, wo die gerade unterwegs sind?
Ich denke mir, dass es viel mit Erkennen zu tun hat. Also Vertrauen und Erkennen. Wenn ich weiß, dass meine Kinder etwas machen, was sie können und dass sie eigentlich relativ bedächtig daran gehen, dann vertraue ich ihnen. Und wenn ich Dinge sehe, die mein Wissen oder meine Erfahrung übersteigen, dann natürlich kommt so eine gewisse Angst dazu. Also alles im Leben kriegt man irgendwann zurück.
Geschichte recht, ja. Würde man sagen. Na, deine Frau, wie hast du das mit ihr gehandhabt? Also war da auch Vertrauen einfach das Thema? Wenn du, vor allem, ich denke, also jetzt als jemand, der in den Dolomiten aufgewachsen ist, sind, glaube ich, das Thema 8000er ist da so eine Sache. Da ist einfach die Rede von der Todeszone, ist einfach so. Und da kennt man sich auch ein bisschen weniger aus, also wenn ich mich jetzt in deine Frau hineinfühle. Wie habt ihr das gehandhabt? Einfach mit der Frequenz, dass du dich gemeldet hast? Oder?
Also das sich melden im modernen Sinn war in den 80er Jahren
ja,
nicht
gar möglich,
nicht möglich.
Stimmt. Mhm.
Also da
Satellitentelefon oder was?
4, 5, 6 Wochen wusste da niemand, was der andere jetzt im Moment. Mhm. Also Höhenbergsteigen hat für mich immer bedeutet, weg von jeder Kommunikation, weg von Hilfe von außen. Also auch keine Wetterberichte, wie das heute modern ist, sondern ein sich einlassen auf diesen fremden Berg und seine Gesetzmäßigkeiten. Und von dem her war eben auch die Sehnsucht nach Zuhause größer als die Kommunikationsmöglichkeit. Und diese Sehnsucht ist ja auch ein Lebenswert, der vielleicht heute mehr oder weniger ein bisschen verloren geht.
Stimmt, weil man sie gar nicht aufkommen lässt, oder?
Also ja, es ist eine physische Sehnsucht, aber keine psychische mehr, weil man mit der ganzen Welt die ganze Zeit kommunizieren könnte, wenn man will. Aber Bergsteigen ist ja eigentlich per Definition schon eine Tätigkeit, wo der Verzicht im Vordergrund steht. Weil der kürzeste Weg von A nach B wäre am Berg der Hubschrauber. Aber kein Bergsteiger benutzt den Hubschrauber. Der will eben anachronistisch da über einen schwierigen Weg zu Fuß oder klettern. Und das macht ja den Inhalt aus. Dahin zu gehen, wo es absolut ruhig ist, wo die Stille ist, das fällt ja keinem Menschen mehr auf, wie laut es überall ist, wo wir sind, auch in den Bergen. Und einen Ort zu finden, wo das eben nicht so ist, das erzeugt in uns eine ganz spezielle Situation. Also da kommen ganz andere Gedanken und ganz andere Gefühle auf.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Und bei mir heute der Bergsteiger Hans-Peter Eisenle seit 10 Uhr. Hans-Peter, wie wird dein Part heuer genau aussehen beim International Mountain Summit, der morgen losgeht in Brixen?
Ja, mein Part ist eigentlich immer der gleiche, dass ich also viele von den geladenen Gästen, also von den sogenannten Bergstars, selber kenne. Und dann mache ich kleine Bergwanderungen mit dem Publikum und diesen Stars und ich bin sozusagen der Buffer zwischen diesen zwei Gruppen. Und was heuer eben dazu kommt, dass der Beat Kammerlander, ein alter Freund von mir, diesen Paul-Preuß-Preis bekommt. Und ich werde eine möglichst kurze Laudatio halten. Und sonst bin ich einfach bei den Veranstaltungen am Abend, die mich interessieren und die mich weniger interessieren, da bin ich halt nicht.
Wir schauen noch voraus auf den kommenden Skitourenwinter. Ja, ist eigentlich schön, ein wunderschönes Thema. Aber empfindest du das auch so, dass inzwischen darüber man fast nur mehr sprechen kann, dass die Leute immer nur mehr sagen, ah, und nicht, ah. Hast du das dem, so, dass das Thema Lawine anlastet, weil es einfach in den Medien wahrscheinlich auch so passiert? Unglück, Tod. Siehst du das so auch, oder?
Ja, es ist sehr polarisierend geworden. Also Menschen, die selber Skitour gehen, was ja immer mehr geworden sind, die sind da drinnen und die müssen da gar nicht so viel reden. Und die anderen, die das nicht machen, für die ist das völlig überflüssig und gefährlich. Und damit haben sie eigentlich auch recht. Also die müssen das ja nicht tun. Und was jetzt medial passiert, ist verständlicherweise, dass da nur die markanten Geschichten herausgenommen werden, also Unfälle, am besten mit Todesfolge. Das kann man eben medial besser verbreiten als einen schönen Tag im Schnee, wo jeder versucht, möglichst verantwortungsvoll seine Sache zu machen. Und das, glaube ich, ist eigentlich das Zentrale. Wenn in Südtirol an einem Sonntag 10.000 Skitourengeher unterwegs sind, dann glaube ich nicht, dass da ein einziger dabei ist, der nicht versucht, eigenverantwortlich und vorsichtig die Dinge anzugehen. Also mehr, als wenn er im Auto sitzt oder zu Fuß durch eine Stadt spaziert. Und das gerät dabei in den Hintergrund. Also die werden, sagen wir mal, von der Bevölkerung, die das nicht macht, als verantwortungslos gesehen. Und die Wirklichkeit ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und dass dabei Unfälle passieren, das ist selbstverständlich, weil es gibt keinen Menschen, der alles perfekt macht, der alles genau sehen kann. Also solange es Bergsteiger gibt, wird es Bergunfälle geben.
Ihm heute hier am Vormittag auf Südtirol 1 Raum zu geben für seine Meinungen, das freut mich sehr. Das ist einer der großen Bergmenschen bei uns im Land der letzten 40 Jahre. Hans-Peter Eisendle heute in Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Ja, und sogar noch spannender als eine zackige Bergtour ist das hier für ihn, sagt er, weil das nämlich nicht gewöhnt ist, dass ihm hier einmal 2 Stunden im Radio gehören auf Südtirol 1, der Abenteurer und Bergsteiger Hans-Peter Eisendle aus Sterzing, der eigentlich nicht gerne laut redet und viel von sich preisgibt, der vom Berg und für die Berge lebt. Und ich habe eine Bitte jetzt, Hans-Peter, überrasch jetzt auch die, die dich vielleicht ein bisschen besser kennen. Es gibt nämlich Dinge abseits der Berge, für die du absolut auch Feuer und Flamme bist, wie diese Sendung heißt.
Da gibt es ganz viel. Also diese Neugier, die mir in die Wiege gelegt wurde, die gilt eigentlich fast allen menschlichen Tätigkeiten. Also was mich von klein auf sehr interessiert, ist alles, was sich um die Kunst bewegt. Also bildende Künste vor allem.
Ja klar, du hast Kunst, also die Kunstschule in Grön besucht,
also gell? Ich bin eigentlich ein Kunstschüler von St. Ulrich, habe das eigentlich dann nie, also darin habe ich zum Beispiel kein großes Talent entdeckt, da bin ich nicht hängen geblieben, aber dieses passive Interesse an der Denkweise von Künstlern, an ihren Ausdrucksformen, das ist eine ganz große Leidenschaft für mich. Oder Reisen in irgendeine Natur, die nichts mit Bergen zu tun hat. Mhm. Das wilde Meer zum Beispiel, das mir viel mehr Angst macht wie die Berge. Ja. Oder also einfach nur irgendwo in einem fremden Ort spazieren gehen oder ins Theater gehen. Also alles, was auch mit Gesellschaft zu tun hat, bis zur vielgehassten Politik der letzten Jahre, das alles interessiert mich sehr, weil da immer engagierte, einzelne Menschen dahinter stehen. Und das finde ich einfach interessant.
Das ist gut, wenn du das noch einmal hier sagst auch. Wir haben nicht mehr lange hin bis zur Landtagswahl, also deswegen geht wählen.
Ja,
also das Interesse
Fall.
An Politik nicht verlieren.
Ja, ich habe ganz großen Respekt vor Leuten, die mit allen ihren Fehlern, die sie haben, etwas in die Hand nehmen und für das Vorankommen einer Gesellschaft arbeiten. Ja. Also, dass da nicht alles glatt geht und dass die auch Fehler machen, das ist selbstverständlich. Aber auch da geht es um Vertrauen. Wer ist glaubwürdiger, wer ist weniger glaubwürdig? Wer schreit am lautesten? Das macht mich zum Beispiel immer skeptisch, wenn jemand laut wird. Oder wer hat die besten Argumente? Das ist für mich gleich spannend wie die Kunst zum Beispiel.
Hans-Peter Eisenle, einer der bekanntesten Dolomitenkletterer der letzten 4 Jahrzehnte, heute in Feuer und Flamme im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück zu Südtirols beste Musikmix heute seit 10 Uhr. Und wenn Sie es jetzt bisher verpasst haben und einfach jetzt erst eingeschaltet haben, einfach nachhören unter Südtirol 1 IT im Anschluss an diese Sendung, dann also ab 12 Uhr. Gleich gibt's noch unser Finale, das Frage-Antwort-Spiel.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernhardt.
Alpinist und Bergführer Hans-Peter Eisenle im Endspurt hier, die letzten paar Minuten in Feuer und Flamme. Hans-Peter, wohin geht deine nächste große Reise jetzt im Herbst oder Winter?
Also große Reise ist immer relativ. Also wenn es die Familienverhältnisse erlauben und wenn meine Führungstätigkeit abgeschlossen ist, dann kann schon sein, dass ich November, Anfang Dezember in irgendein Land reise, wo man klettern oder bergsteigen kann, wo alle anderen nicht sind. Also in den letzten Jahren war das oft der Oman, also eine arabische Wüstenlandschaft, in der dolomitenartige Berge stehen und wo man eigentlich dieses Indianerspiel wunderbar fortsetzen kann.
Vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg und Freude beim IMS jetzt in Brixen ab morgen und damit zu deinen Satzeln. Also ich beginne einen und du führst ihn bitte für mich zu Ende, so kurz oder lang, wie du eben magst. Am Berg bin ich.
Selbstbestimmt.
3 Dinge, die mich ausmachen, sind?
Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmaß.
Freiheit ist?
Freiheit ist relativ selten. Ist das vielleicht missbrauchteste Wort der Welt. Und für mich ist Freiheit, wenn ich das tun kann, was ich gerade in dem Moment gerne tue.
Das Umkehren.
Das ist selbstverständlich und so wie der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang.
Südtirol ist für mich als Bergführer
ein wunderbares Land, also wo man diesen Beruf sehr gut ausüben kann. Und darüber hinaus eine emotionale Atombombe.
Glück bedeutet für mich?
Glück bedeutet für mich zufrieden sein mit dem, was ich gerade tue.
Unvergesslich war der Gipfel?
Unvergesslich sind für mich selten Gipfel, sondern mehr auf den Wegen, was dorthin passiert oder vom Gipfel zurück. Da gibt es viele Momente, die unvergesslich sind.
Gibt es zum Beispiel einen, wenn dir jetzt irgendein besonderes Licht vielleicht oder ein besonderes Ereignis, ein besonderer Mensch?
Also ich bin eigentlich ein Gipfelverweigerer, weil ich immer sehe, dass die Berggipfel hochstilisiert werden zu Dingen, die sie eigentlich nicht sind. Ein Gipfel ist nur ein Punkt auf der Strecke, die wir zurücklegen.
Nach jeder erfolgreichen Expedition oder nach jeder erfolgreichen Reise
entsteht Zufriedenheit, Demut und viel Energie für die nächste Reise.
Was ich meiner Frau immer schon sagen wollte, ist,
dass sie mich am meisten unterstützt von allen Menschen dieser Erde.
Und meinen Kindern wünsche ich,
dass sie etwas Ähnliches finden, das sie so ausfüllt und das sie mit ihrer ganzen Leidenschaft betreiben können.
Und wenn ich euch jetzt Mittagessen kochen würde, dann gäbe es...
Dann gäbe es sizilianische Zitronennudeln.
Ja. Erzähl ganz kurz, weil das hört sich einfach an.
Das ist sehr einfach. Man macht in einem guten Olivenöl, reibt man die Schale von 2 guten Zitronen, gibt ein bisschen Rosmarin dazu, schön fein geschnitten, mischt das und gibt das dann auf die heißen Spaghetti in eine heiße Schüssel.
Gibt es bei mir heute am Mittag, ich sag's dir. 2 Zitronen habe ich daheim. Dankeschön für die Idee. Hans-Peter Eisenle, ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir immer schöne Erlebnisse, noch ganz, ganz viele und viel Freude am Berg oder wo auch immer.
Vielen Dank für die Einladung.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr.